Ja, schön. Kuschelig hier. Es sind gar nicht so viele Leute da. Also es ist, einige haben wahrscheinlich jetzt sich eher auf Abend ausgewichen. Vielleicht machen auch einige einen Ausflug, keine Ahnung. For all English speaking fellows among us, you are invited to receive translation there in the corner. We don't have a system at the moment, so if you speak English, then please move your body in the corner there. Gut, also, und wir schlagen mal die Bibel auf. Ich sage euch gleich noch, wohin die Reise geht. Wir sind ja mitten in der Reformationsserie, 1517 bis 2017, die Reformation geht weiter. Und heute ist der Glaube nochmal dran, der Teil 2. Es geht da also eben nicht um einen erschöpfenden Vortrag über den Glauben. Es gibt auch keinen Vortrag über die Reformation, sondern wir wollen einfach in dieser Serie schauen, was hat das mit uns heute zu tun. Das hat damals wirklich in der Reformation ausgelöst, so 500 Jahren. Und wir sagen ganz bewusst, diese Reformation geht weiter. Jürgen hat ja letzte Woche ein interessantes Thema gesagt, und zwar ist es ein Unterschied zwischen einer Vertragsbeziehung und einer, was für eine Beziehung? Ich höre nichts. Vertrauensbeziehung, genau. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Er hat da das Beispiel gebracht von einer Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Ja. Beide lieben sich, er macht ihr einen Heiratsantrag und sie sagt nicht nein, sondern zückt einen Ehevertrag raus. Ja, so leben wir manchmal unsere Beziehung zu Gott. Und das kommt dann, dass wir dann so in so eine gewisse Gesetzlichkeit reinkommen und fragen, was darf ich nicht und so weiter und so fort. Und dann hast du gesagt, Jürgen, wenn wir eine Liebesbeziehung haben, brauchen wir keine Gebote und Verträge. Das ist ein Schlüssel eigentlich für unser Glaubensleben. Das hat so richtig reingehauen. Und so ist das auch bei Gott. Ich will heute mit euch mal einen kleinen Schritt wieder zurückgehen, und zwar hier zu unserem Freund Martin Luther. Hier schon in späteren Jahren wohlgenährt. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Die Folie, unser Beamer ist ziemlich schlapp geworden, aber ich hoffe, ihr seht das noch irgendwie. Wenn man über Glauben spricht und über Luther, dann muss man ein Buch zücken. Das nennt sich der Große Katechismus. Und alle, die ihr irgendwo in einem Konfirmandenunterricht gemacht habt, habt das Teil wahrscheinlich schon mal gesehen oder gelesen. Kennt ihr das? Wer kennt den Großen Katechismus? Wer hat den schon mal gelesen? Okay, ihr habt nicht, wahrscheinlich nicht aufgepasst, oder? Im Konfirmandenunterricht nimmt man das Ding doch durch?
Ja, nicht ganz, aber
okay. Deswegen dachte ich, holen wir heute mal Konfirmandenstunde nach. Wer über Luther spricht und über Glauben, muss dieses Buch zücken. Da steht es auf der Rückseite, keine Schrift ist besser geeignet, in das Denken und Wirken des Reformators einzuführen, als der Große Katechismus. Ja? Und wer denkt, das ist ein langweiliges Buch, der hat sich getäuscht. Ich habe das mal als Urlaubslektüre mitgenommen und es ist richtig, richtig cool. Du lachst, das ist echt so. Gut. Also, Luthers Katechismus. Und da möchte ich mit euch nämlich drei kurze Punkte anschauen, die in dem Katechismus redet er nämlich über Glauben. Und er nimmt als Aufhänger das apostolische Glaubensbekenntnis. Und das war auch der Grund, warum wir das eben gesungen haben. Ja? Und da heißt es im ersten Artikel, ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ist bei dem Lied leider der Schöpfer rausgefallen, ja, da ist nur der Vater übrig geblieben. Aber da, so heißt es. Dazu erklärt Luther, und das ist sehr interessant, das hier drin zu sehen. Luther sagt, dass Gott der Schöpfer ist und Grundlage des Glaubens. Ja? Er hat mich geschaffen und er hält alles am Leben. Er versorgt mich mit Nahrung, mit Kleidung und Menschen um mich herum. Er hält die Umwelt in den Angeln, dass wir existieren können, und erzählt, macht eine lange Auflistung, was wir alles von Gott haben. Wer die Maslow'sche Pyramide kennt, kennt ihr die Bedürfnispyramide? Da ist die erste Stufe unten, das sind so die Grundbedürfnisse des Menschen, und Luther führt das nochmal aus. Das haben wir alles von Gott bekommen. Ohne Gott können wir nicht existieren. Und ich möchte euch hier einfach mal einen Ausschnitt vorlesen aus diesem guten Teil hier. Da heißt es, so soll man also aus diesem Artikel lernen, also aus diesem Punkt hier, dass keiner von uns weder das Leben von sich selber hat, noch alles, was soeben aufgezählt wurde, also das, was er alles aufzählt da. Und dass er es auch nicht erhalten kann, so klein und geringfügig es sein mag. Denn das ist alles in dem Wort Schöpfer eingeschlossen. Dann sagt er weiter, denn wenn wir es von Herzen glaubten, würden wir auch danach tun und nicht so stolz einhergehen, nicht so trotzen und uns brüsten, als hätten wir das Leben, Reichtum, Macht und Ehre und so weiter von uns selber, sodass man uns fürchten oder dienen müsste. Das ist richtig hammermäßig ausgedrückt. Allein der Glaube an diesen Schöpfer ist der Schlüssel zum Leben. Und wenn du hier Amen sagen kannst, dann hast du Glauben schon ein Drittel verstanden. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Zugang dazu. Wenn du aber sagen kannst, nee, das kann ich nicht, dann frage ich mich, warum nicht? Ja? Dann muss man vielleicht, dann kommt falls oft zu Aussagen, ja, ich kann nicht glauben oder ich will auch nicht glauben. Dann liegt es vielleicht daran, und das glaube ich, das betrifft besonders uns Menschen, wenn man das mal im Verhältnis sieht, jetzt zur dritten Welt oder so, weil wir halt eben unser, Glaube heißt ja Vertrauen, das hat ja Jürgen auch letzte Woche gesagt, das ist das gleiche Wort, Glaube und Vertrauen. Und dann stellt man sich die Frage, worauf vertraust du, worauf vertraue ich? Und dann könnte man die ganze Palette aufzählen. Worauf vertrauen wir, worauf ist unsere Sicherheit aufgebaut? Ja, da kommt mit Sicherheit der Job ziemlich weit vorne, da kommt mein sicheres Einkommen, da kommen meine Versicherungen, da kommt meine Familie, mein soziales Umfeld, vielleicht auch die Gemeinde, vielleicht auch der Dienst und alles Mögliche. Und ich vertraue vielleicht auch auf mich, auf meine Fähigkeiten. Und wenn ich sage, Vertrauen ist das gleiche Wort wie Glaube, dann könnte man fast sagen, ich glaube daran. Versteht ihr? Und wenn ich an das eine glaube, das schließt fast das andere fast schon aus. Das ist das Ding, was Luther versucht auszudrücken. Luther versucht zu sagen, wir müssen unser Vertrauen in erster Linie in Gott setzen und alles andere, was dann kommt, ist uns anvertraut. Ich habe eben für die Clara gebetet. Die Clara ist den Jantners anvertraut. Es ist nicht ihr Besitz. Und dieses Denken muss da sein. Natürlich dürfen Sie sagen, doch, die gehört uns. Aber sie ist, wer diesen Glauben hat, weiß, es ist mir alles anvertraut. Und das bedeutet dann auch gleichzeitig, ich könnte mal einen langen Vortrag darüber halten, Gott vertraut uns gewisse Dinge an und Gott vertraut uns gewisse Dinge nicht an. Bei Kindern könnte man zum Beispiel sagen, ja, da gibt es auch Leute, die sind kinderlos. Die beten auch dafür, dass sie Kinder bekommen und haben keine. Also hat Gott ihnen das nicht anvertraut. Das heißt nicht, dass er sie nicht weniger lieb hat, sondern er hat offensichtlich einen anderen Plan. Und so geht das auch im Beruf, im Blick auf Job, im Blick auf alles. Das hilft uns dann, wenn wir wissen, Moment, das hat Gott mir anvertraut, das nicht. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, dass alles von ihm kommt. Wenn ich das verstehe, habe ich schon eine ganz wichtige Lektion kapiert. Ja? Und das Zweite, was Luther dann sagt, ist der zweite Artikel. Da heißt es, und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist. Und jetzt habe ich das einfach mal verkürzt. Geboren, gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, von den Toten aufgefahren, sitzend zur Rechten Gottes. Allein der Glaube funktioniert nur, wenn wir wissen, wohin dieser Glaube gerichtet ist. Wir kommen also von Gott, dem Schöpfer, wir wissen, woher alles kommt. Ja, das kann ich jetzt glauben oder kann ich nicht glauben. Aber das ist eine Voraussetzung, um diesen Glauben zu erfassen. Und das Zweite ist, das kommt noch näher. Da geht es um Jesus Christus. Da geht es nämlich darum, dass ich eigentlich anerkenne, dass ich ohne Gott hier nicht zurechtkomme und dass ich jemanden brauche, der mir hilft. Dazu sagt Luther Folgendes. Sehr emotional. Da schreibt er, da war kein Rat, keine Hilfe, noch Trost, bis ich dieser eine und ewige Gottessohn unseres Jammers und Elends aus grundloser Güte erbarmte und vom Himmel kam, uns zu helfen. So sind nun jene Tyrannen und Stockmeister oder Gefängnisaufseher alle vertrieben und an ihrer Stelle ist Jesus Christus getreten als der Herr des Lebens. Jetzt könnte man sagen, okay, ich habe keine Stockmeister und keine Sklaventreiber, aber das können auch Dinge sein, das können Prägungen sein, das kann vielleicht auch Sünde sein, das können Dinge sein, die uns einfach binden. Das können Dinge aus der Vergangenheit sein, Erlebnisse. Und Luther schreibt, so sind nun jene Tyrannen und Stockmeister alle vertrieben und an ihrer Stelle ist Jesus Christus getreten als Herr des Lebens, der Gerechtigkeit, alles Guten und aller Seligkeit. Er hat uns arme, verlorene Menschen aus der Hölle Rachen gerissen. Er hat uns gewonnen, er hat uns frei gemacht und wieder in des Vaters Huld und Gnade gebracht und hat uns als sein Eigentum unter seinen Schirm und Schutz genommen, um uns durch seine Gerechtigkeit, Weisheit, Gewalt, Leben und Seligkeit zu regieren. Boah, ich finde das so stark, oder? Das ist richtig was Emotionales, das ist was fürs Herz. Und genau das macht das aus. Und jetzt könnte ich dich fragen, Luther spricht hier von Jammer, von Elend, von Hilflosigkeit, von Stockmeistern. So, und wenn du jetzt sagst, mir geht's doch gut, ich habe nichts zu jammern, ich habe alles prima, alles super, dann kann das eine coole Sache sein, dass du richtig gut lebst. Es kann aber auch sein, du bist dir dessen nicht bewusst, was dein wirklicher Zustand ist. Du lässt es vielleicht nicht an deine Seele rankommen. Ich glaube zutiefst, wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selbst, müssen wir anerkennen, dass wir einen Bedarf haben, dass wir ein Grundbedürfnis haben, was niemand und nichts auf dieser Welt stillen kann. Und das ist Gott und das ist Jesus. Und darum ist Gott Mensch geworden in Jesus. Darum musste er diesen furchtbaren Weg gehen, den wir eben im Glaubensbekenntnis aufgezeigt haben, bis ans Kreuz. Er wurde abgeschlachtet, er musste leiden. Er hing dort am Kreuz und hat das auf sich genommen, weil es keinen anderen Weg gab, um uns in unserem Elend zu helfen. Und hier ist Jesus gekommen, ja, und uns zu helfen. Und das betrifft dich, wenn du vielleicht sagst, ich habe eigentlich keine Beziehung zu Gott. Für mich ist das eigentlich nur so ein religiöses Ding. Dann kann ich dich einladen dazu, das zu erfahren. Das betrifft aber auch uns, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ich bin jetzt schon seit 40 Jahren mit Jesus unterwegs. Also schon viel länger, als ich überhaupt lebe. Ja? Also nein, könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin. Und seit über 20 Jahren im Dienst. Und eigentlich müsste man sagen, wenn man so lange schon in der Sache drin ist, ist man Profi, oder? Da wird man immer besser. Aber wisst ihr was, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, je länger ich als Pastor unterwegs bin, umso mehr sehe ich, was ich eigentlich für ein jämmerlicher Typ bin, der die Erlösung jeden Tag neu braucht. Und das ist der Punkt. Das treibt mich eigentlich, Gott erweitert immer mehr meinen Horizont. Dieser Jesus schafft immer mehr dieses Ding. Also ich werde nicht unabhängiger, professioneller, sondern das treibt mich eigentlich immer mehr in die Abhängigkeit Jesu. Ich möchte euch mal einen kurzen Text dazu zeigen. In Offenbarung 3, Vers 17 steht, ab Vers 17, du sagst, ich bin reich, ich habe alles in Überfluss, es fehlt mir an nichts. Also ein Deutscher, ja, durchschnittlicher Deutscher. Mal wenigstens hier in der Region Stuttgart. Und dabei sagt Jesus, das sagt übrigens Jesus selbst, und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen, erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und bloß. Also die Worte Luthers eigentlich. Und dann heißt es in Vers 18, ich rate dir, kauf bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Hier geht es nicht um Ablass und um irgendwelche religiösen Taten, sondern das Zahlungsmittel ist einfach Glaube. Das Zahlungsmittel ist anzuerkennen, ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung. Und dann heißt es weiter, und kaufe weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Auch hier könnten wir sagen, ich habe doch Kleider, ich sehe doch gut aus, das ist die reinste Modenschau heute Morgen. Ja? Aber, dass ich weiß, obwohl ich Klamotten anhabe, ich fühle mich vor Gott eigentlich nackt. Und Gott, darum brauche ich dich. Glaube, Kaufmittel, Zahlungsmittel. Kauft euch Salbe und streicht sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Gott möchte mir Durchblick schaffen, wenn ich den nicht habe. Und hier greift es ein. Ja? Er möchte mir Durchblick schaffen, er möchte mir Heilung geben, er möchte mir Erkenntnis geben. Und in Vers 20 stehen dann die bekannten Worte: Merkst du nicht, dass ich, also Jesus, vor der Türe stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, auch das ist Glaube. Einfach, ich lasse mich darauf ein, ich muss nicht irgendwas krampfhaft glauben. Betrifft halt eben auch wieder die, die das noch nie gemacht haben und uns alle, die wir jetzt heute Morgen hier sitzen und vielleicht denken, oh, ich habe die letzte Woche eigentlich gar nicht Gott erlebt. Dass ich jetzt im Moment wieder sagen kann, ich öffne die Türe, Jesus kommt rein, wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Also das war so damals im Orient eine sehr Art der tiefen Gemeinschaft. Ich mit ihm und er mit mir. Und dadurch geschieht Beziehung. Das ist also diese zweite Stufe. Ich brauche Jesus. Ich kann ohne ihn nicht leben. Einfach diese Erkenntnis. Auch hier, ich muss nicht irgendwas krampfhaft glauben. Aber wenn mir das bewusst wird, habe ich die zweite Stufe erreicht. Und dann kommt noch eine dritte Stufe. Die steht dann im dritten Artikel. Ich glaube an den Heiligen Geist. Eine heilige christliche Kirche. Die Gemeinde der Heiligen. Vergebung der Sünden. Auferstehung des Fleisches und des ewigen Lebens. Amen. Das ist ja immer der Moment, wo Leute dann aufatmen. Oh, schon fertig. Ja, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Für Luther war klar, dass der Glaube an den Heiligen Geist bedeutet, dass du dem Heiligen Geist Raum gibst. Und er nimmt das ganz bewusst in diesen dritten Artikel mit rein, was da noch zugehört, was da noch steht. Ja. Die heilige christliche Kirche, also würden sagen, die Gemeinde, da wo Leute zusammenkommen, Gemeinschaft der Heiligen, Brüder, Schwestern. Also der Heilige Geist wirkt, er wirkt jetzt im Moment, er wirkt jetzt, wo ich hier vorne stehe, wo der Heilige Geist zu dir redet. Du kommst hier in den Gottesdienst ja nicht, um irgendwas abzuspulen, sondern du möchtest hören, wie der Heilige Geist zu dir redet. Das geschieht in der Anbetung, wenn wir gemeinsam anbeten. Das geschieht, wenn du vielleicht nachher dich mit jemandem unterhältst. Das geschieht im Hauskreis. Vielleicht, wenn du mit deinem Partner redest. Durch verschiedene Dinge. Luther bringt das hier auch noch im Katechismus, betont das auch noch ganz deutlich, das Wort Gottes, das der Heilige Geist offenbart und verkündigen lässt, so schreibt er es. Auch da spricht der Heilige Geist. Das heißt, ich muss mich nur diesem öffnen. Wir haben eben im zweiten Artikel gesagt, Jesus ist in meinem Leben drin. Und jetzt ist Jesus ist ja nicht als Person, als irgendwie in mir drin, sondern durch seinen Geist. Und jetzt öffne ich mein Herz und Gott redet. Das ist einfach diese Bereitschaft, dass da was passiert. Und es ist so einfach, es gibt drei Imperative im Neuen Testament, die uns zeigen, was wir tun können und was wir vermeiden müssen. Das heißt im Epheser 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wie können wir den Heiligen Geist betrüben? Wenn wir ihm widerstehen. Und Widerstand kostet Anstrengung, oder? Wenn ich was widerstehe, dann muss ich drücken. Und es ist eigentlich simpel einfach. Ich muss einfach go with the flow. Ich öffne mich einfach und ich merke, hier ist ein Impuls und ich gebe dem nach. Widerstand ist Leistung, ist Anstrengung. Oder im 1. Thessalonicher 5, Vers 19 heißt es, den Geist löscht nicht aus. Wie löschen wir ihn aus? Indem wir Wasser aufs Feuer kippen, indem wir das ablehnen, indem wir sagen, ich will nicht. Auch das kostet wieder Anstrengung. Also das eine ist Ungehorsam, das andere ist Unglaube. Und dann der dritte Imperativ im Blick auf den Heiligen Geist, der steht im Galater 5, 16, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. Und Wandel, ich finde das so cool, das Wort. Das verstehen wir heute gar nicht mehr, oder? Bei Wandel denke ich immer so, ja, das wandelt so dahin. Und das ist vielleicht auch gerade, ich denke an so ein Blatt, ja, so ein Blatt vom Wind. Das Blatt muss ich nicht anstrengen. Go with the flow. Wandeln ist leicht. Ich lasse mich führen vom Heiligen Geist. Das sind diese drei Dinge, die Luther ganz ausführlich behandelt und er sagt, wenn ich das checke, wenn ich auf dieser Spur bin, ich fasse nochmal zusammen, erstens, ich komme von meinem hohen Ross runter und anerkenne Gott als Schöpfer, ich unterstelle mich ihm. Zweitens, ich bin ehrlich mit mir selbst, dass ich einen Erlöser brauche, das geschieht allein durch Jesus Christus, also lasse ich mich auf ihn ein, das heißt Glaub. Und drittens, sein Heiliger Geist, ich lasse ihn einfach wirken, ich widerstehe ihm nicht. Wenn Leute mich kritisieren, tue ich nicht meine Mauern hoch, sondern denke, wow, vielleicht will Jesus mir was sagen. Das kann auch durch total heidnische Arbeitskollegen sein, bösen Chef. Vielleicht redet Gott da zu mir, vielleicht gebraucht der Heilige Geist in irgendeiner Form, dass da was zu mir spricht. Das können Umstände sein, verschiedene Dinge. Wenn ich so lebe, dann kann ich sagen, allein durch Glaube. Also wer das nochmal nachlesen möchte, der kann das auch gerne im großen Katechismus nochmal zusammenfassen. Gut, ich möchte das ein bisschen deutlicher machen. Und zwar in einer Geschichte, die dürft ihr mal aufschlagen, die steht in Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14, ab Vers 25. Also, wir haben eben auch vom Sturm gesungen. Dass Gott auch in stürmischen Zeiten da ist. Der See ist am Toben. Ein Haufen schwerer Jungs, welche den See in- und auswendig kannten, ja, und jedem Sturm gewappnet waren, kommen in ihrem Boot des Nachts an ihre Grenzen. Ich habe euch hier mal so einen Sturm mitgebracht, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, das sieht man so zu Teile von so einem Boot mitten im Sturm. Und diese schweren Jungs, die kämpfen die ganze Nacht, die lassen ihr ganzes Wissen da, und die wissen ja, wie man mit so einem Boot umgehen kann. Und sie kommen am Morgen, sind sie völlig am Ende. Vielleicht sind sie schon so weit, dass sie sagen, komm, ist alles vorbei. Eine Welle und dann ist es vorbei. Plötzlich schaut jemand raus und sieht da ein Gespenst am Horizont. Also es muss eine schlimme Situation gewesen sein. Überlegt euch das mal, so gegen Morgen plötzlich sieht man da jemand und die denken wahrscheinlich, was ist denn das? Ja? Das heißt im Matthäus 14, Vers 26, und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Ich meine, das waren keine Schlappis, sondern ich glaube, jeder von uns hätte geschrien, wenn er so eine Situation erlebt hätte. Vers 27, und sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Jesus läuft am Wasser. Jesus läuft am Wasser. Das muss man jetzt einfach mal auf uns wirken lassen, oder? Aber es kommt noch besser. Vers 28 heißt es, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wow, hättest du das auch gemacht? Ich wahrscheinlich nicht. Jesus, Vers 29, sprach zu ihm, komm, ist doch ganz einfach, dann kommst du halt. Ich laufe am Wasser und du läufst am Wasser. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Und wir die Geschichten schon in- und auswendig kennen, da regt sich gar nichts, oder? Ja, und Petrus läuft am Wasser. Aber ey, Petrus läuft am Wasser. Da war keine Eisschicht drüber, ja? Und das war auch nicht so flach. Da gibt es ja die verschiedensten Auslegungen zu. Nein, Petrus läuft am Wasser. Und kam, stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. So, und wenn du jetzt sagst, glaube ich nicht, dann kann ich nur sagen, es tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Das ist der Punkt, da kommen wir nämlich wieder an Artikel 1, haben wir von dem Schöpfer gesprochen. Und ich muss das überwinden, sonst komme ich da nicht hin, dass ich mich einfach darauf einlasse, wenn ich von einem Schöpfer Gott spreche, dann spreche ich von einem, der die Naturgewalten geschaffen hat und der die Naturgewalten in der Hand hat und über den Naturgewalten drüber steht. Versteht ihr? Das ist ein Ding, also auch wenn ich sage, ich kann es einfach nicht glauben, weil mein Hirn sagt hier ganz was anderes, dann ist es einfach, dass ich einfach mal sage, okay, ich lasse mich mal darauf ein. Versteht ihr? Da sind wir wieder bei diesem ersten Artikel. Petrus wusste auch, dass man nicht am Wasser laufen kann. Er war Seemann, Fischer. Aber es geht ganz normal weiter, Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Okay, Jesus läuft immer noch im Wasser. Ja? Er zieht ihn also raus und Vers 32 heißt es, und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Also noch so ein Ding, ja, das ist ja auch nochmal ein Wunder. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Diese Leute waren nicht weniger geschockt, als wie du, der du vielleicht jetzt sagst, kann nicht sein. Für die war das unmöglich, was da passiert. Also das ist eigentlich, diese Geschichte ist eine Illustration für diese Artikel. Ich habe bereits gesagt, Artikel 1, sie sehen Gott den Schöpfer als Herrn der Naturgesetze. Artikel 2, die See war Petrus Element. Er hätte sich hier nie helfen lassen wollen von einem Schreiner oder einem Zimmermann. Ja? Er musste erst, und das ist auch so eine interessante Geschichte, er musste erst an den Punkt kommen, im Deutsch heißt es, sein Hintern musste erst auf Grundeis gehen. Ja? Kennt ihr den Spruch? Also das heißt, du musst erst absaufen, du musst erst an einem Punkt sein, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Und wisst ihr was, das ist glaube ich unser Problem als Deutsche, wir sind da noch nicht angekommen. Und Gott möchte uns ermutigen, dass wir, bevor es zu spät ist, uns einfach mal Ausschau halten, als Nicht-Christen, aber auch als Christen, zu sagen, Gott, ich möchte mich dir öffnen. Es ist tragisch, wenn wir erst dahin kommen müssen, dass wir sagen, ich kann nicht mehr. Versicherung weg, Job weg, alles aus und jetzt stehe ich nackig da. Und dann schreie ich, Jesus, hilf mir. Und Gott möchte uns ermutigen, das schon vorher zu erkennen. Petrus muss die ganze Nacht durchkämpfen, die Jünger, bis er an dem Punkt war, dass er sagt, so, jetzt ist mir alles egal. Jesus sagt, und ich komme zu dir. Und dann sind wir beim dritten Artikel. Das machst du nicht einfach so. Du gehst nicht einfach so aufs Wasser. Keiner von uns. Weil Wasser normalerweise nicht trägt. Und das war der dritte Artikel, der Heilige Geist. Gottes Geist zeigt Petrus, der macht ihm das so deutlich, er zeigt ihm, Petrus, geh Jesus entgegen. Und er muss hier nur auch go with the flow. Ja? Er muss nur diesem Impuls folgen. Er hat nicht den Mega-Glauben. Boah, so ein Glauben. Das ist der Punkt. Ich glaube, jeder von uns hätte am Wasser laufen können, wenn du in der Situation drin gewesen wärst und du würdest einfach sagen, wow, da ist Jesus, ich öffne mich, mir ist jetzt alles egal. Und du folgst einem Impuls und Jesus gibt Petrus den Impuls. Und wir wissen, Petrus war nicht der Hammer-Glaubensheld, er hat eine große Klappe gehabt. Ja? Er meinte immer, er wäre der große Held gewesen. Aber er war ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Und er folgt einfach dem Impuls und er läuft auf dem Wasser. Das ist Glaube allein, das sind diese drei Artikel umgesetzt. Und ich möchte hier noch eine kleine Anwendung bringen für uns, damit wir das für unser Leben anwenden können. Bei dieser Geschichte fällt mir immer eine Begebenheit ein, die der Heinz Strubler mal erzählt hat. Den kennen vielleicht einige noch von euch. Der war früher öfters mal hier gewesen. Wir hatten damals ja auch mal versucht, so eine Bibelschule hier zu gründen. Und er hat folgende Begebenheit erzählt. Seine Jungs oder der eine Sohn, Teenager, hatten diese Geschichte gelesen mit ein paar anderen Kumpels und die waren so voll on fire für Jesus und die standen am Zürichsee. Ja. Und haben sich gesagt, in Jesu Namen, was die können, können wir auch. Hier steht's geschrieben. Ja? Haben erst die Geschichte gelesen und Gebetsgemeinschaft gemacht und sind dann am Wasser gelaufen. Also so ein paar Millisekunden und ist abgesoffen. Ja? Und es war eine riesen Blamage gewesen. Eine riesen Blamage und die waren total frustriert gewesen. Und Heinz erzählte nachher und er hat gesagt, und wisst ihr was, ich war so beeindruckt von dem Glauben, von den Teenagern. Die haben nämlich etwas kapiert. Okay, das war hier mal eine einmalige Geschichte gewesen, könnten wir sagen. Aber sie hatten was begriffen. Sie glaubten, diese Teenager glaubten an Gott, den Schöpfer. Die glaubten, was damals passiert, kann auch heute passieren, was er trägt. Und die glaubten Jesus, sie hatten Jesus im Herzen gehabt. Und sie waren bereit, alles zu tun, was der Heilige Geist sagt. Das ist manchmal nicht so einfach, diese Stimme zu unterscheiden. Sie hatten da diesen Impuls gehabt, hey, ich habe den Eindruck, wir sollten jetzt auch im Wasser laufen. Der Impuls war irgendwo falsch gewesen. Aber wisst ihr, diese Jungs haben was kapiert. Und wir lachen drüber. Aber ich sagte, ich ziehe meinen Hut. Und ich musste auch zurückdenken, das war interessant, ich habe nämlich vor 2 Wochen eine Zeitschrift durchgeblättert, eine christliche Zeitschrift von einem Gemeindeverband und dann kam mir eine ähnliche Geschichte, dass, wo wir als Teenager, als Jugendliche hatten wir so, also da kam auch so der Heilige Geist über uns, wird man sagen. Ja? Wir waren so 17, 18 und wir hatten dann angefangen, jeden Morgen zu beten in unserem Dorf, von 6 bis 7, jeden Morgen. Das ist schon heftig für 18-jährige Kerle, die dann immer noch durchfeiern und teilweise um 1, halb 2 ins Bett gehen. Ja? Und morgens früh von 6 bis 7 zu beten. Und wir haben für Erweckung gebetet. Wir haben nicht für einen seichten See gebetet, wir haben für Sturm gebetet. Ja? Also das Gegenteil, was die hier gebetet haben. Und wir haben in diesem Jahr viel Frust erlebt. Wir sind auch öfters abgesoffen. Ja, das war nicht immer einfach gewesen. Aber in dieser Zeit ist eine richtige Erweckung ausgebrochen in unserem Dorf. Also nicht so vielleicht wie hier, dass dann Tausende kamen zum Glauben, aber unter den Teenagern ist eine Erweckung ausgebrochen. Da kamen Teenager zum Glauben, die noch nie was mit Gott zu tun hatten. Ich kann mich an eine Familie erinnern, wo die Eltern nichts mit Gott am Hut hatten und alle 5 Kinder haben sich für Jesus entschieden. Und die Eltern haben gesagt, was haben wir denn falsch gemacht? Unsere ganzen Kinder sind fromm geworden. Hammer, oder? Und die Kinder waren voll Feier und wollten ihre Eltern mitziehen, dass sie für Jesus. Und einer dieser Jungs wurde letzte Woche in den Vorstand der Freie Evangelischen Gemeinde reinberufen, der sich da bekehrt hat. Und da fiel mir das wieder auf. Da dachte ich, wow, Hammer, oder? Und ich möchte uns das ans Herz legen, dass wir da dran bleiben. Das hat bei mir die Grundlage gelegt, wo wir damals nach Stuttgart kamen. Keine Anstellung, keine Zukunft. Wir haben 2000 Euro in der Tasche gehabt, also für eine Existenz aufzubauen hier in Stuttgart. Wir haben einen Mietvertrag unterschrieben, den unterschreiben ja eigentlich nur solvente Menschen. Wir wurden noch gefragt, können Sie die Miete denn zahlen? Sagen, ja, natürlich. Ja. Und im Nachhinein denkst du, ey, waren wir verrückt, so menschlich gesehen. Aber wir hatten so einen Frieden gehabt, diesen Schritt zu tun. Und ich sage das jetzt nicht, oh, boah, die Krumms, das sind Glaubenshelden. Nein, wir haben einfach dem Impuls gefolgt. Wir haben gesagt, hey, wir vertrauen Gott, er ist unser Schöpfer, wir glauben an Jesus, wir glauben, dass er einen Plan hat und wir sind einfach dem Impuls gefolgt von Gottes Geist. Und das ist der Punkt. Es braucht eine Offenheit, die wir haben, die wir leben. Für mich war viele Jahre jede Predigt ein Wandeln am Wasser, Laufen am Wasser. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne kam, war das so. Echt. Weil ich habe das nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Ich muss mir sagen, Gott, wenn du nicht eingreifst, dann saufe ich ab. Ja? Dann sehen die Leute nur noch meine Hand. Oh! Aber Gott hat geholfen. Und so haben wir alle unsere Glaubensprojekte. Das kann dein Job sein, das kann deine Beziehung sein und was auch immer. Und dass du dich einfach darauf einlässt und sagst, go with the flow. Ich möchte mit Jesus leben. Und so erlebst du deinen Glauben in deiner Situation, wie verschoben sie auch immer ist. Aber es geht immer mit diesen 3 Dingen. Und ich möchte zum Schluss einen Aspekt noch beleuchten. Ich kann mal auf meine Uhr gucken. Okay. Wir haben nämlich was vergessen bei dem Glaubensbekenntnis. Da hieß es, ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Was haben wir vergessen? Der Vater. Wir haben eben nicht über den allmächtigen Vater gesprochen, wir haben nur über den Schöpfer gesprochen. Ja? Also, glaube an Gott, den Schöpfer, check. Glaube an Jesus, den Erlöser, check. Glaube an den Heiligen Geist, den Herzensveränderer, check. Also gehen wir jetzt mal davon aus, du hast das. Und diese ganze Geschichte führt dich an das Herz des Vaters. Und da möchte ich euch das einfach mitgeben für euer Leben, für unser Leben. Es heißt in Römer Kapitel 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind wir bei den 3 Artikeln, okay, du glaubst das, du lebst mit ihm, du fragst ihn immer wieder neu, die sind Söhne und Töchter Gottes. Ich habe hier so eine Mischübersetzung, ich habe hier Elberfelder und Neu-Genfer mal zusammen gemacht. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht oder zur Angst oder Unglaube oder Zweifel, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen in unserem Innersten, mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christus. Christi. Durch diesen Prozess, den wir uns vorher lang und breit angeschaut haben, verändert sich mein Geist. Gottes Geist wirkt in meinem Misstrauen, er wirkt in meiner Angst, in meinem Zweifel, in meinem Unglauben. Und mit der Zeit verändert sich dieser Geist der Knechtschaft, der in uns drin ist. Ihr erinnert euch an Luther, wo er gesprochen hat von diesen Gefängnistreibern, die da in uns drin sind. Da gibt es eine Veränderung. Durch diese Offenheit, den Prozess, die Gemeinde, dem Glauben, in dem ich drinstehe, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, da verändert sich was. Und er führt mich in diesen Geist der Sohnschaft hinein. Und mit der Zeit verändert sich mein Gottesbild. Und das ist unabhängig davon, ob du von Natur aus ein Urvertrauen hast oder nicht. Ich habe ein gutes Elternhaus gehabt, habe meinem Vater immer hochgeschaut. Aber das ist nicht bei allen so. Das ist wurscht. Es verändert sich was. Durch Gottes Geist erwirkt das in mir, dass mir immer deutlicher wird, wer ist Gott. Ja, ich habe euch da mal ein schönes Bild mitgebracht. Oh. George MacDonald sagt Folgendes: All diese furchtbaren Lehren über Gott, die Elend und Wahnsinn hervorbringen, haben ihren Ursprung in den Köpfen der Weisen und Gelehrten, nicht in den Herzen von Kindern. Amen. Nochmal, all diese furchtbaren Lehren über Gott, die Elend und Wahnsinn hervorbringen, haben ihren Ursprung in den Köpfen der Weisen und Gelehrten, nicht in den Herzen von Kindern. Wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, könnt ihr mir nicht nachfolgen. Und wir, Pastoren, Theologen, was auch immer, haben so viel Müll angerichtet. So viele Bücher wurden geschrieben, so viel falsche Lehre wurde verbreitet, so viel wurde falsch gemeint in der Kirchengeschichte, dass uns das in die falsche Richtung gebracht hat. Das ist das Ziel. Gott möchte uns in diese Vater- und Sohnschaft und Tochterschaft hineinführen und dann fällt uns das viel leichter, wie ein kleines Kind. Das, wir haben ja ein super Beispiel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kinder vertrauen ihren Eltern. Wir gehen mal davon aus, dass die Eltern meinen es gut mit mir. Und das tun sie auch in der Regel. Und Gott, Jesus sagt selbst, hey, und wenn ihr sogar in der Lage seid, obwohl ihr böse seid, den Kindern Gutes zu tun, wie viel mehr der Vater im Himmel wird euch das alles geben, wenn ihr mir vertraut. Er spricht da explizit auch wieder von seinem Geist, von seiner Gegenwart. Also, dann komme ich dahin, wenn Gott sagt, spring, dann antworte ich, wie hoch oder wie tief oder wie weit? Das ist ein Bundeswehrspruch, ja. Wenn ich euch sage, spring, dann fragt ihr nur, wie weit und wie tief. Aber da war böse Absicht dahinter, weil der Sprung, der ging meistens in den Matsch rein, ja, mit dem Gesicht zuerst. Aber Gott ist das anders. Wenn Gott sagt, spring, dann denke ich, oh, wohin? Das hat bei mir lange gebraucht, aber ich kann dich ermutigen, lass dich auf diesen Prozess ein. Er schafft etwas Wunderbares. Wir haben vorhin das auch gesungen. Und es kommt, das, was von ihm kommt, ist gut. Und er vertraut mir Gutes an. Und wenn er mir es nicht anvertraut, dann ist es gut für mich. Weil ich weiß, tief, tief, tief in meinem Herzen, er hat einen guten Plan mit meinem Herzen, mit meinem Leben. Lass uns mal aufstehen. Jesus, und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für das, was du uns gegeben hast, was wir auch an Geschichte auch haben, an guter Geschichte auch, an positiver Geschichte, an Prägung. Wir haben gerade von der Reformation gesprochen. Aber wir wissen auch, dass nicht alles gut war und es war auch nicht alles gut in unserem Leben, in meinem Leben. Und mein Wunsch ist, dass du jetzt gerade im Moment hier zu uns kommst, uns neu berührst, mit dir, mit deinem Heiligen Geist. Und ich will dich jetzt einfach einladen, wenn du jetzt hier bist, öffne dein Herz. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Das hat überhaupt nichts mit Anstrengung zu tun. Anstrengen musst du dich nur, wenn du diesen Segen nicht haben willst. Indem du widerstehst, indem du sagst, ich will nicht, ich kann nicht glauben, ich glaube das einfach nicht. Ich möchte dich jetzt einladen, dich einfach darauf einzulassen, auf Jesus. Du hast viele Fragen, du kannst vieles nicht verstehen. Du sagst vielleicht, warum lässt Gott das zu alles, wenn er doch so ein großer Gott ist. Aber ich möchte dich bitten, lass die ganzen Sachen mal auf der Seite stehen. Dein Frust, deine Verbitterung. Und ich wünsche mir auch, dass du deine Sicherheiten also mal auf die Seite stellst und jetzt dich ausrichtest auf Gott. Denk an Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, guck mal, ich stehe vor dir. Du brauchst nur diesen Riegel zu öffnen, dieses Schloss zu öffnen. Und ich komme rein und ich werde Ordnung schaffen. Ich werde diese Zuchtmeister aus deinem Leben verbannen. Und vielleicht bist du dir selbst der größte Zuchtmeister. Vielleicht bist du jemand, der schon lange auch Christ ist, aber die Sachen festkrallt und festhält und nie erlebt hast, wer Gott ist. Gott ist nicht der Zuchtmeister, der dich fertig macht, sondern er möchte, dass du ihn erfährst und erlebst. Jetzt öffne ihm dein Herz, öffne ihm die Türe. Er ist der, der dir, von ihm kommt alles, der dir alles anvertraut hat. Lass uns eine kurze Zeit, während wir hier so in der Anbetung stehen, Stille haben und nenn ihm das, leg ihm das alles hin. Bekenne ihm die Dinge, die du festhältst, wo du an dich glaubst, an dich vertraust, auf deine Sicherheiten, auf deinen Job. Leg ihm das alles hin und sag: Jesus, ich schaue auf dich. Erbarme dich über mich, rette mich. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Eindruck, hier sind, ich weiß nicht, ob es einer ist, ob es mehrere sind, du stehst wie Petrus an Bord, an der Bordwand und du fragst dich, trägt es oder trägt es nicht? Und Jesus möchte dich ermutigen, komm zu mir und schau nicht auf die Wellen, schau nicht auf die Fragen, auf das ganze Zeug, sondern komm zu mir. Ich habe auch den Eindruck, dass da andere sind um dich herum, die eigentlich die Aufgabe hätten, dich zu diesem Schritt zu ermutigen. Und vielleicht ist das jemand anders hier. Es ist dein Partner oder es ist jemand aus deinem Team, es ist ein Bekannter, ein Kollege, ein Freund. Was deine Aufgabe wäre, den Eindruck, den du jetzt hast, für diese Person weiterzugeben und mit ihr zu sprechen, ihn zu ermutigen, diesen Schritt im Glauben zu tun. Herr, hör unser Gebet. Hör unser Gebet, Jesus. Wir wollen das umsetzen, praktisch leben. Dass das versiegelt wird im Herzen, dass diese Wahrheiten jetzt sich umsetzen, dass auch Gottesbilder verändert werden, dass du diesen Geist der Knechtschaft wegnimmst und der Geist der Sohnschaft Einzug halten kann, wo wir bedingungslos dir nachfolgen, dass du hier ein Volk bereiten willst. Ich denke an das Lied vorhin, I see a new generation. Ich sehe eine neue Generation, die bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und Jesus, ich möchte dich jetzt für diejenigen bitten, die hier sind, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, dass sie ihr Herzen jetzt dir öffnen. Und wenn du das jetzt bist, dann sprich das Gebet einfach nach, dass du diesen Glauben erlebst und Jesus einlädst. Jesus Christus, ich öffne dir jetzt mein Leben. Komm in mein Herz. Heiliger Geist, komm in mein Leben hinein. Ich möchte alles bekennen. Ich möchte auch die Lügen bekennen, die ich oft über mein eigenes Leben ausgesprochen habe. Die Belastungen, die Sünde, dass ich bisher meinte, ich schaffe das ohne dich. Und ich nehme die Vergebung an, die ich in Jesus habe. Ich möchte dich bitten, komm, Heiliger Geist, wirke du in mir einen neuen Geist, einen Geist der Sohnschaft. Danke, dass du Gott nicht mehr mein Feind bist, sondern dass du mein Vater bist. Und hilf mir, lehre du mich als Kind Gottes zu leben. Und gib mir diese Weisheit, das richtig zu tun. Ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf, in Jesu Namen. Amen. Lass uns unseren Gott